Jetzt werden wir von Gott auch noch zugerüstet. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Erfasst, was ihr schon habt. Seid stark in dem Herrn, nicht in euch selber. Und ergreift nicht eure Waffenrüstung, eure Mittel, um nun auf diesem Weg weiterzugehen, auf dem Weg des neuen Lebens, mit dem Gott bei uns eingebrochen hat. Nein, es ist die Waffenrüstung Gottes, das ist ein possessiver Genitiv. Ich muss das doch einmal wenigstens gesagt haben. Das ist sein Besitz. Ihm gehört das. Es ist seine Ausrüstung. Eine geistliche Waffenrüstung. Und wenn wir jetzt heute ziemlich bald auseinandergehen müssen, dann ist es ein riesiger Trost, dass Gott uns aus- und zurüstet. Ich finde das unheimlich tröstlich, dass Gott weiß, was auf uns wartet. Und dass er uns das mit auf den Weg gibt, im Weg mit ihm, dass er uns so ausrüstet, dass wir auf dem Weg gehen können, den er schon sieht, der für uns noch sehr unklar ist. Und so sagt nun Paulus hier in diesem Abschnitt, zieht das an. Das Interessante ist natürlich, dass das hier jetzt am Ende des Epheserbriefes ist und ihr habt vielleicht gehört über die Tage hinweg. Es ist die Mission Gottes, es ist seine ewige Absicht, hier einzudringen, hier zurückzukommen, hier sich ein Gottesvolk zurückzukaufen durch den Opfertod Jesu. Es ist sein Wirken, sein Ratschluss, seine Mission, sein neues Leben. Es ist seine Gemeinschaft, die er durch uns schafft. Und jetzt zum Schluss eine Waffenrüstung. Warum denn das? Könnten wir nicht einfach nun in dieser Gemeinschaft wachsen und uns ermutigen? Anscheinend ist dieses neue Leben, anscheinend ist das Leben, das Gott uns schenkt, mit Kampf verbunden. Und zwar mit einem sehr ernsthaften Kampf. So ernsthaft, dass wir ihn nicht selber kämpfen können. Es ist ein übernatürlicher, ein überdimensionaler Kampf. Und es bedarf deshalb einer übernatürlichen, überdimensionalen Waffenausrüstung, die uns als Geschenk gegeben wird, damit wir in diesem neuen Leben Wurzel schlagen, dass wir da kräftig werden. Und wie wir sehen werden in diesem Text, nicht so sehr nach vorne kämpfen können, sondern einfach da stehen und bestehen können, wo Gott uns hinstellt. Also diese Waffenrüstung ist ganz eng mit der Mission und mit dem Wirken Gottes verknüpft. Es ist nicht so ein gewisser Zusatz, Kapitel 6 am Schluss noch. Da ist noch ein bisschen was zu beachten. Es ist also ganz direkt mit verbunden mit dem, was Gott schafft. Und was er schafft, das bedarf einer übernatürlichen Waffenausrüstung. Der Kampf ist, Gottlob, kein Dschihad, kein Töten von Menschen, keine Machtausübung in dem Sinne, sondern ein Überwinden des Bösen und der Bindungen, die bei uns immer noch da sind. Ein Überwinden dieser Rebellion durch die Mittel Gottes. Wir haben durch Jesus Christus, durch seinen stellvertretenden Tod, neues Leben. Und das soll jetzt im Tagesverlauf immer mehr Realität werden, immer mehr Gestalt annehmen. Und wie wir gestern gesehen haben, das ist eine riesige Aufgabe etwa in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Nicht nur in der Ehe, sondern untereinander. Singles sind da ganz mit einbezogen in diesen Prozess. Das war nur ein kleines Beispiel, wie dieses Leben Realität werden soll. Das ist ein Kampf. Und dazu in der Liebe und in der Gnade Gottes rüstet er uns aus. Er gibt uns einiges in dieser Zurüstung. Und vielleicht ist es befremdlich, dass dieses Wort Anziehen benutzt wird. Aber wenn ihr euch vorstellt, einen römischen Soldat, der nun diese Waffenrüstung trägt, da würde man nicht sagen, na, das ist nur äußerlich so. Der hat nur ein bisschen Metall außenrum. Sondern das ist ein römischer Soldat. Der ganze Mensch. Also das Anziehen ist eine Beschreibung, die eigentlich durch und durch wirkt. Paulus benutzt diesen Begriff, Jesus anzuziehen, das Alte abzulegen, das Neue anzuziehen. Das ist nicht nur eine äußere Schablone, nicht nur ein Image. Sondern wenn ein Arzt in seinem Arztkittel kommt, dann sagt man nicht nur, der hat was Weißes an und noch irgendwas hier um den Hals rum, sondern das ist ein Arzt, der ist berufen, heilend zu wirken. Der ist berufen, zu diagnostizieren. Also er zieht den Kittel an, aber damit ist er Arzt. Und dieses Anziehen ist hier also ganz durch und durch gemeint, nicht nur äußerlich. Und hier sollen wir nun in der Weise diese Rüstung anziehen. Also den Gürtel um die Lenden, die Wahrheit, den Panzer an der Brust, Gerechtigkeit, die Stiefel für Gehbereitschaft, den Glauben als Schild und das Heil, den Schutz für den Kopf als Helm. Und mit dem Schwert in der anderen Hand das Wort Gottes, das ist das Wort Gottes als Schwert des Geistes. Martin Lloyd-Jones, der Arzt und Prediger in Großbritannien, hat gut beobachtet, dass die ersten drei Aspekte dieser Waffenrüstung, der Gürtel und der Panzer und die Stiefel, bei dem Soldat im Krieg immer angezogen sind. Der Gürtel, der Panzer, die Stiefel sind immer angezogen. Und wenn er je aus dem Schlaf erweckt wird, wie das vielleicht bei dem einen oder anderen jetzt gerade passiert, wenn noch ein Luftballon hier losgeht, dann kann er ganz schnell noch Schild, Helm und Schwert anziehen, um dann zu kämpfen. Also bestimmte Teile, die hast du immer an und andere, die nimmst du schnell in die Hand, wenn es nun darauf ankommt. Ich möchte heute Morgen euch einfach mitgeben, dass diese Waffenrüstung zum Teil bedeutet, Jesus anzuziehen. Er ist uns manches von dieser Waffenrüstung. Das wird besonders schwierig sein, das zu konkretisieren. Und zum anderen gibt er uns Gaben. Er befähigt uns. Er gibt uns Mittel, mit denen wir in diesem neuen Leben wachsen und bestehen können. Es sind also nicht Gegenstände oder Fähigkeiten, also Gegenstände, die ihr etwa aus einem Schrank herausholt, so ein Schrank mit Rittersachen, um das alles anzuziehen. Vielleicht eure eigenen Fähigkeiten, eure eigenen Möglichkeiten, etwas zu tun, sondern ihr müsst von vornherein euch klar werden. Ich muss mir klar werden, dieser Kampf, der ist so groß. Meine kleinen Mittel sind wie ein Gummihammer an der Betonwand. Da geschieht nichts. Ich benötige die richtige Waffenrüstung für diesen Kampf. Es handelt sich um das Aneignen und das Einüben dessen, was Jesus für uns getan hat. Sein stellvertretender Tod an unserer Stadt gibt uns etwas, womit wir bestehen können. Zunächst einmal ist diese Waffenrüstung eine Beschreibung Jesu. Er ist die Wahrheit. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also Kleidet euch in Wahrheit heißt, kleidet euch in Jesus. Jesus ist die Gerechtigkeit. Er ist gerecht und er wird zu unserer Gerechtigkeit, 2. Korinther 5, 21. Und die Gehbereitschaft ist eine Konsequenz der Gehbereitschaft Jesu. Er, wie ich schon gesagt habe, ist einen viel längeren Weg gegangen, um dich und mich zu erreichen, als jemand von uns je gehen wird. Er lebt Glaube, er vertraut seinem Vater, Markus 14, 36. Er ist das Heil. Er ist der, der das Lösegeld bezahlt, Markus 10, 45. Und das Wort Gottes als Schwert des Geistes, Jesus ist das Wort, Hologos. Das heißt, er ist für uns Waffenrüstung. Und er befähigt uns, er gibt uns bestimmte Instrumentalien, um diesen Kampf durchzustehen. Seine Wahrheit wächst in uns, der Gürtel als Gabe. Seine Gerechtigkeit wird uns angerechnet, der Brustpanzer. Er ist unsere Gerechtigkeit. 2. Korinther 5, 21. Und wir sind nun beauftragt. Wir haben diesen Ruf. Geht weiter. Macht das so weiter, wie ich das begonnen habe in euch. Dieses Gottesvertrauen, die Gabe des Glaubens, Epheser 2, 8 und 9. Und sein Heilswerk ist unser Heilsgeschenk. Also, wir bekommen Jesus und das, was er uns gibt. Ich habe schon betont, dass in den Versen 11 und 13 nicht davon die Rede ist, dass wir nun kräftig nach vorne kämpfen. Das ist eigenartig. Ich hätte hier erwartet, dass Paulus sagt, und nun mit dieser Waffenrüstung nehmt das Feld ein. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich das ganz verstehe, was hier der Fall ist. Nur, wer Gott nachfolgt, der wird irgendwo hingestellt. Und da, wo ihr jetzt gerade wieder zurückgeht, da seid ihr hingestellt. Vielleicht würdet ihr gerne hier bleiben. Vielleicht würdet ihr gerne einfach in dieser Gemeinschaft weiterbleiben, jedem eine Postkarte schreiben, unseren Professoren, unseren Eltern, es tut uns leid, wir kommen nicht mehr zurück, das ist zu schön hier in der Studikon, wir machen das hier so als permanentes Lager auf. Zu viel Salz hier, zu viel Licht. Das muss gut verteilt werden, über die ganze Bundesrepublik. Und da, wo ihr steht, da, wo ihr hinplatziert seid, kleine Gruppen und manchmal vielleicht auch alleine, da sollt ihr dann diese Waffenrüstung einsetzen. Das heißt, wir sind befähigt, das Feld zu behalten. Wir sind befähigt, dort zu stehen, wenn es um intellektuelle Auseinandersetzungen gehen, wenn es um Weltanschauungsfragen geht, wenn es um Fragen der Identität geht, wenn es um Berufung geht, wenn es um Beziehungen geht. In all diesen schwierigen Sachen, wo ihr spätestens morgen kämpfen müsst, da braucht ihr etwas, was dem Kampf entspricht und euch die Kraft gibt, da zu bestehen. Also eine Standhaftigkeit nicht in euren eigenen Fähigkeiten, sondern eine Standhaftigkeit im Vertrauen auf Christus. Diese Waffenrüstung zu benutzen, die bedarf Meditation. Ihr müsst darüber nachdenken. Was heißt es, wenn ich zum Beispiel die Wahrheit Jesu aufnehme, wenn ich mich beuge vor dem, was Gott über sich selbst offenbart. Was heißt das, wenn Gott, Jesus meine Gerechtigkeit wird, wenn ich vor Gott stehen kann und bestehen kann, weil seine Gerechtigkeit mir zukommt? Was heißt es, gehbereit zu sein? Was heißt es, das Schild des Glaubens zu benutzen, zu vertrauen? Gegen all das, was sich gegen uns wendet. Was heißt es, diesen Schutzhelm des Heils zu haben? Ich gehöre ganz dem Mann aus Nazareth. Er hat mich zurückgekauft. Es ist sein Werk. Er hat mir den Glauben geschenkt, darauf zu vertrauen. Niemand kann mich aus dieser Beziehung wieder herausreißen. Kein Tod, keine Versuchung, er wird mich halten. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dieses Schild, diesen Helm des Heils, so wichtig, dass ihr da stehen könnt, wo ihr hingestellt seid. Nun ist es natürlich ganz bedeutsam, dass dieser Text gar nicht individualistisch formuliert ist. Wir lesen hier nicht, sei stark in dem Herrn, ziehe an die Waffenrüstung Gottes, damit du bestehen kannst und so weiter. Deshalb ergreife die Waffenrüstung Gottes, damit du an dem bösen Tag, so steh nun fest und so weiter. Steht ja gar nicht hier. Es ist alles im Plural formuliert. Wir sehen hier schon noch einmal, dass das Heilswirken Gottes sein Leben zu Gemeinschaft hinführt. Wir sollen nicht alleine kämpfen. Stillschweigend ist hier überall vorausgesetzt, dass du diese Waffenrüstung neben einem anderen und mit einem anderen benutzt. Dass ihr gemeinsam oder dass du mit jemand anderem oder in kleinen Gemeinschaften und eben dann auch in der örtlichen Gemeinde mitkämpfst. Der eine ist gut im Schild tragen, der andere hat das Schwert gut in der Hand, der dritte, der verlässt sich auf den Helm des Heils. Der nächste, der ist gehbereit, du sitzt noch etwas auf deinen Händen. Und wenn wir so miteinander kämpfen, wie ich das jetzt in den letzten Tagen hier erlebt habe, mit diesem ganz wunderbaren Team hier, das dieses Fest organisiert, geplant und betreut hat, wo ich auch morgens von jemandem ermutigt wurde vor der Andacht, vertraue auf den Herrn, da haben wir zusammen gekämpft. Ich finde es ganz toll. Und so soll das Kreise ziehen. Gemeinsam. Wir könnten nun natürlich jetzt einige Stunden über römische Kriegsführung uns unterhalten. Dazu haben wir keine Zeit. Aber eine Sache möchte ich euch sagen. Eine Strategie der römischen Kriegsführung war das Quadrat oder das Rechteck. Schulter an Schulter, einen Soldat nach dem anderen und dann hier im 90-Grad-Winkel, also so ein Viereck. Alle sind nach außen gerichtet. Wir können nie von hinten angegriffen werden. Und wir bewegen uns als Gesamtgruppe im Viereck oder im Rechteck und kämpfen so. Wo immer der Feind kommt, da können wir, da sind wir parat. Das sind unsere Augen. Natürlich sind die Wundenstellen die Ecken, gell? Und manche von uns, wie zum Beispiel die Melanie Klawitter, die steht an einer Ecke. Und da versucht jetzt der Feind, da reinzukommen, weil wenn in das Quadrat reinkommt und von innen her was tun kann, dann hat er die Hälfte schon gewonnen. Also diese Beziehung zu dem Nächsten, der jetzt im 90-Grad-Winkel steht, die ist besonders heikel. Aber versteht ihr, wie schwierig das ist, mit dem anderen zusammen zu kämpfen? Du musst da ganz bewusst, dir bewusst sein, was passiert vor dir, was passiert neben dir. Und vertrauen, dass die hinter dir sind, dir den Rücken decken. Das ist eine unheimliche Metapher, ein Bild für diesen Kampf, den wir nicht alleine kämpfen sollen. Und dann noch ein wunderbarer Punkt am Schluss, das Gebet. Man kann sich hier streiten, ob dieses Gebet nun lediglich darauf zu beziehen ist, dass wir das Wort Gottes als Schwert des Geistes im Gebet benutzen, auf jeden Fall. Ich habe den Eindruck, dass dieses Gebet, dieses Flehen am Ende dieses Abschnittes sich auf die ganze Waffenrüstung bezieht. Also im Beten, betend, das alles anzuziehen und sich zu eigen zu machen und damit umgehen zu lernen. Was heißt es, im Glauben zu leben, im Vertrauen? Das heißt nicht ein Abschalten des Gehirns, sondern das ist etwas ganz Artiges. Was heißt es, das Schwert des Geistes zu benutzen? Manche benutzen das in einer sehr dominanten, nicht demütigen Art und Weise und zerstören dadurch das Schwert des Geistes, dieses Wort Gottes, das wir haben in der Heiligen Schrift. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Also das Gebet, das Flehen, nimm das mit in eure Tage, wenn ihr jetzt wieder zurückgeht. Und dann in Vers 18 die Bitte um freimütige Verkündigung. Ich kann euch sagen, die Vorbereitung auf diese Konferenz war ein unheimlicher Kampf. Es waren vielleicht 100 Schwierigkeiten, die sich da anhäuften. Bis hin zu dem Abflug in St. Louis, wo der Pilot sagte, wir sind gerade noch aus diesem Tornado raus. Und jetzt, Karfreitag, hat ein Tornado den Flughafen ziemlich verwüstet. Die Freimütigkeit zur Verkündigung ist nicht nur Mut. Es ist nicht nur die Ruhe zu haben. Es ist ein Kampf. Und die Leiter, die hier diese wunderbare Feier und Konferenz geplant haben, da war unheimlich viel Kampf drin. Ich sehe das so ein bisschen in den Augen. Mit Gebet zusammen zu kämpfen, damit das Wort Gottes Raum bekommt, damit Gott selbst in unserer Mitte Raum bekommt und unter uns lebt. Und deshalb möchte ich euch einfach zurufen am Schluss heute. Seid stark in dem Herrn, der euch durch teure Gnade losgekauft hat von der Macht der Sünde, von der Macht des Bösen und euch berufen hat, ihm nachzufolgen, in Gemeinschaft, Versöhnung mit ihm und miteinander zu wachsen. Ich finde 2. Korinther 3, 2 bis 3 besonders eindrucksam. Dort sagt Paulus, ihr seid unser Brief in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen. Als Briefe Gottes. Wir werden hier ausgesandt von dieser Feier, von diesem Fest, von diesem Lobpreisfest. Ausgesandt als lebendige Briefe. Nicht nur als denkende Köpfe, redende Köpfe, sondern lebendige Briefe, sodass Freunde, Kommilitonen, Wohngemeinschaftsmitglieder uns lesen können und etwas ablesen von Gott. Wenn wir jetzt auseinandergehen, dann geht es mir persönlich so, wie Paulus in Apostelgeschichte 21. Dort steht, als wir uns nun von ihnen losgerissen hatten und dahin fuhren, kamen wir geradewegs nach München, Stuttgart, Berlin, Greifswald, Hamburg und St. Louis. Nun müsst ihr mir was versprechen. Abschied ist ganz schwierig. Es ist eine harte Sache, besonders wenn man ein bisschen zusammenwächst, wie das für mich wenigstens der Fall ist. Ich bilde mir natürlich viel ein und meine, wir sind also hier ein Stück zusammengewachsen. Ich möchte euch ein kleines Geschenk mitgeben. Und das dürft ihr erst aufmachen, wenn ihr zu Hause seid. Das müsst ihr mir versprechen. Und zwar ist es ein Schriftvers. Und ihr könnt euch das notieren, und natürlich gibt es jetzt ein paar Bibelfeste unter uns, die wissen da gleich, wo das ist, und dann, euch kann ich auch nicht helfen. Der Abschnitt ist 1. Petrus. Also schreibt euch nur die Stelle auf, und wenn ihr ausgepackt habt, also ihr müsst auspacken, dann, wenn ihr da auf eurem Bett sitzt oder am Tisch und denkt, Mensch, das war ganz toll, aber jetzt ist es ganz hart, dann erst diesen Vers lesen. 1. Petrus, Kapitel 5, und nicht mogeln. 1. Petrus, Kapitel 5, und dann die Verse 6 bis 7 und 10 bis 11. Also 1. Petrus, Kapitel 5, die Verse 6 bis 7 und 10 bis 11. Und dann hoffe ich, dass ihr zurückdenkt an die Zeit, die wir hier gemeinsam hatten. Und dass ihr ermutigt seid, dass ihr nicht allein gelassen seid. Und dass Gott euch segnen will und segnet. Amen.